Ich möchte heute eine Buchpredigt halten zum Propheten Maleachi. Eine Buchpredigt ist eine Predigt, die einen Überblick verschafft über das Buch. Und dabei gehen wir chronologisch vor. Und ja, wir alle sollen dann halt als Ziel einen Überblick haben über das Buch, über den Inhalt und auch auch die Kernbotschaften dann eben verstehen. Ich werde ausdrucksweise immer wieder Verse lesen, um diesen Faden aufzeigen zu können. Das heißt, man kann da nicht mit einem Vers sich begnügen, sondern ich werde einige Bibelstellen lesen. Habe versucht, mich zu reduzieren auf das Wichtige und ich hoffe, dass wir dann gut durchkommen. Ja, Maleachi, das letzte Buch im Alten Testament, gehört zu den sogenannten kleinen Propheten. Und der Name des Buches ist abgeleitet vom Verfasser, Maleachi. Und wörtlich bedeutet dieses Wort, dieser Name, mein Bote. Und die Theologen sind sich bis heute uneinig, ob das jetzt einfach nur ein Titel ist oder der tatsächliche Name dieser Person. Jedenfalls sagen jüdische Gelehrte, dass dieser Name damals unüblich war. Also das war kein gewöhnlicher, kein geläufiger Name damals in Israel. Und wir sehen hier so eine doppelte Funktion. Da ist also ein Maleachi, ein Bote, der Maleachi heißt, der ein Bote ist. Und er wird im Prinzip seiner Berufung gerecht durch seinen Namen. Ja, dieses Buch wurde verfasst im 5. Jahrhundert vor Christus, circa 450 bis 420 vor Christus, also vor grob 2.500 Jahren. Und wir wissen das deswegen, weil Nehemia ungefähr im Jahre 450 vor Christus nach Jerusalem kam, um die Stadt aufzubauen, die Stadtmauern. Und dann 20 Jahre später ging er zurück nach Persien, das können wir alles nachlesen. Und in dieser Zeit, in der Zwischenzeit, wo er dann wieder abwesend war, vermutlich wurde dann dieses Buch geschrieben. Und wir erfahren somit, dass Maleachi ein Zeitgenosse von Nehemia und Esra war. Zum geschichtlichen Hintergrund. Wir wissen, dass die Israeliten wegen ihrer Treulosigkeit Gott gegenüber als Strafe das Land verlassen mussten. Die Juden aus Juda und im Nordreich mussten in die babylonische Gefangenschaft. Und nur circa ungefähr 50 bis 60.000 Juden kamen dann nach 70 Jahren wieder zurück. Ungefähr im Jahr 540 vor Christus. Man hat den Tempel wieder aufgebaut und das Opfersystem eingeführt. Und wir wissen von Männern wie Esra und Nehemia, die haben sich dafür eingesetzt, dass das Volk wieder Gott nachfolgt und ihm gehorcht und ihn liebt. Und einer dieser Männer ist eben auch Maleachi. Jetzt ist es so, die Juden wollten zwar gerne wieder im Land Israel leben, es gab aber auch welche, die da geblieben sind, aber so, ja, diese Sehnsucht war schon da, aber Gott lieben und so ihm gehorchen, das war dann doch nicht so bei allen so ausgeprägt. Und schon nach 100 Jahren, wo sie wieder zurück waren, entstand wieder so eine geistliche oder so eine religiöse Routine im jüdischen Volk. Und vor diesem Hintergrund müssen wir dieses Buch eben verstehen. Wir haben eine Zeit, wo Frömmigkeit praktiziert wird, die aber keine Basis hat, die sehr oberflächlich ist und scheinheilig. Materiell ging es dem Volk auch nicht gut. Wir wissen, dass das Volk unter schlechten Ernten litt, dass immer wieder Heuschreckenplagen auftraten und eine Armut da war. Ihnen war auch schmerzhaft bewusst, dass sie unter der Hand der Perser standen. Sie waren nicht selbstständig, sie waren nicht frei. Und der Statthalter von Juda war bekannt dafür, dass er eben korrupt war. Die Begeisterung dafür, dass sie jetzt zurück in Israel waren, war vielleicht da, aber sie verflachte und die Begeisterung für Gott war nicht mehr da. Die Verheißungen, die ihnen mal von den Propheten Haggai und Sacharja gegeben worden waren, die rückten irgendwie in weite Ferne. Man dachte, ja, wo sind diese Versprechen? So die Vorstellung, dass Gott die Völker um sie herum bestrafen wird und sie dann wieder ganz gut leben und es ihnen gut geht, irgendwie sah es nicht danach aus. Es herrschte so eine Stimmung der Resignation, der Apathie und einer geistlichen Gleichgültigkeit. Und das hatte enorme Auswirkungen auf das Verhältnis zwischen den Juden und Gott, in diesem Verhältnis zu Gott nach oben hin und auf das Verhältnis untereinander zwischen den Menschen. Und Gott sendet eben Maleachi, seinen Boten, um dieses Feuer des Glaubens wieder anzufachen und ihr Vertrauen wieder zu stärken. Denn wir lesen zum Beispiel in Jesaja 42, Vers 3, das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das war eine Aufgabe, das Volk zu ermutigen. Aber Propheten hatten immer die Aufgabe, das war eine vorrangige Aufgabe, dass sie das Volk daran erinnern, dass es einen Bund zwischen ihnen und Gott gibt. Und das Volk eben daran zu erinnern, dass es da Verpflichtungen gibt und Rechte, aber eben, dass dieser Bund durchgesetzt wird, dass der umgesetzt wird. Das Buch Maleachi ist auch interessant vom Aufbau her. Es ist ein Buch, das nicht so in einem Zug durchgeht, also so einem Vortrag, sondern es ist so eine Art Diskussion, ein Frage-Antwort-Spiel. Es beginnt immer mit einer These, mit einer Behauptung von Gott und dann kommt ein Widerspruch, so eine Widerrede von Gott. Und anschließend wird dann ein Gegenbeweis von Gott geliefert, dass diese Widerrede falsch ist. Und das ist so ein sogenannter Bundesrechtsstreit, also ein Rechtsstreit, Allegorie, ein schweres Wort, wo eben ja so ein Streit, eine Diskussion geführt wird, die zwar die Juden nicht so persönlich so sagen, aber so wie sie eben leben, ist es doch so in der Tat. Und es gibt hier so 6 wichtige Botschaften in diesem Buch, die wir heute betrachten wollen. Also Gott richtet sich an das Volk, um zu zeigen, dass das Volk falsch lebt. Und möglicherweise ist diese intensive Auseinandersetzung, nicht einfach nur eine Botschaft und Juden hören zu, sondern dieser Austausch, so eine Art Gespräch, so ein intensiver Austausch, so ein persönliches Gespräch. Vielleicht hat Maleachi diese Art gewählt, um das Volk eben herauszufordern, um es aus dieser Gleichgültigkeit und aus dieser Apathie zu wecken. Ja, und das Hauptthema des Buches könnt ihr hier sehen. Das ist Maleachi Kapitel 3, Vers 6. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Israels, nicht zugrunde gegangen. Hauptthema dieses Buches ist, dass Gott treu ist und zu seinem Bund steht. Der mosaische Bund, er regelte das Verhältnis zwischen den Juden, dem Volk, seinem Volk, und Gott zur Zeit des Alten Testamentes. Grundlage dafür war einfach die Liebe Gottes. Er hatte sie erwählt und es galt für alle Zeiten. Das Volk war aber verpflichtet, von seiner Seite Gott zu gehorchen. Gehorsam brachte Segen. Wenn wir das in der ganzen Schrift betrachten, dann gab es verschiedene Arten der Segnungen. Das waren zum Beispiel Leben und Gesundheit, Wohlstand, gute Ernten, Ansehen unter den anderen Völkern und Sicherheit. Wenn das Volk gehorsam war, hatte es all diese Dinge in Aussicht, die hat ihnen Gott zugesichert. Wenn das Volk ungehorsam war, brachte das Fluch mit sich. Das waren Dinge wie Tod und Krankheit, Dürre und solche Plagen wie Heuschrecken, Gefahren, Zerstörung, Kriegsniederlagen, Deportationen, Armut und Schande. Das war so das Gegenteil davon. Und Maleachi erinnert das Volk eben in diesem Buch wieder daran, an den Bund, an die Segnungen, die sie haben könnten, und an die Flüche und an die Nichtsegnungen, die ihnen blühen, die in Aussicht stehen, wenn sie eben nicht den Bund erfüllen. Kommen wir nun zu diesen einzelnen Botschaften. Die erste Botschaft lautet, dass Gott sein Volk liebt. Wir lesen Maleachi Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Maleachi Kapitel 1, die Verse 1 bis 3. Dies ist der Ausspruch, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Maleachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Ist nicht Esau Jakobs Bruder, spricht der Herr? Dennoch habe ich Jakob geliebt. Esau aber habe ich gehasst. Bis dahin. Dieser Text beginnt mit einem Wort. Wir lesen hier das Wort Ausspruch. Eigentlich ist hier im Grundtext das Wort Last. Und das finden wir immer wieder in Ankündigungen, die der, die Propheten von Gott weitergeben. Eine Last ist etwas, was Gott an das Volk weitergibt. Das heißt, Gott ist es schwer, was er ankündigt. Er möchte das nicht. Er möchte das Volk nicht strafen, aber er muss es, weil er gerecht ist und heilig ist. Und interessant ist ja auch, dass Gott sich hier an Israel wendet, obwohl Israel gar nicht mehr so wirklich da ist. 10 Stämme sind in der Verbannung, 2 Stämme, Benjamin und Juda, sind zum Teil zurückgekehrt. Trotzdem redet hier Gott zu dem ganzen Volk Israel. Und er sagt, und das ist interessant, obwohl er sagt, jetzt kommt eine Gerichtsbotschaft, sagt er, Vers 2, ich habe euch geliebt. Bevor er alles andere sagt, möchte er dem Volk mitteilen, wie sehr er das Volk Israel liebt. Das ist ein Bekenntnis. Das ist keine allgemeine Aussage darüber, dass Gott alle Menschen liebt, sondern ganz speziell, ganz besonders, sagt er es zu Israel, seinem erwählten Volk. Er hatte dieses Volk erwählt, er hat es ins Leben gerufen und er hat mit diesem Volk einen Bund geschlossen. Aber wie reagiert Israel? Das Volk sagt, worin hast du uns geliebt? Das Volk widerspricht. Das Volk hat Zweifel. Es begegnet Gott mit Misstrauen und Ablehnung und mangelndem Glauben. Aus diesen Worten hört man diesen Vorwurf. Wir haben nach dieser babylonischen Gefangenschaft so viel verloren. Wir sind schwach, wir sind unter fremder Besatzung. Wo ist da deine Liebe? Aber Gott begründet es auch. Er sagt, erinnert euch daran, dass ich euch erwählt habe. Jakob, ihr seid die Nachkommen. Und Esau habe ich verworfen. Er signalisiert auch hier, ihr habt zwar gesündigt, ich werde gleich eine Gerichtsbotschaft über euch bringen. Trotzdem stehe ich zu meinem Bund. Ich habe euch geliebt. Das ist ein ganz wichtiger Vers in diesem Buch. Ihr werdet die Strafe tragen müssen. Aber mein Bund mit euch, er bleibt bestehen. Gott möchte, dass das Volk ungeachtet der schweren Umstände trotzdem erkennt, dass er es liebt. Weil im Vers 5 steht dann, wenn eure Augen das sehen, so werdet ihr sagen, der Herr sei gepriesen über Israels Grenzen hinaus. Wenn das Volk erkennt, dass Gott so treu ist und so in seiner Liebe unwandelbar, dann wird das Volk mit einem neuen Blick auf ihn schauen und ihn wieder lieben. Gepriesen sei der Herr über Israels Grenzen. Auch in unserem Leben können so Situationen entstehen, wo wir vielleicht Zweifel haben an der Liebe Gottes. Wir verstehen sein Handeln nicht. Oder es geht uns einfach schlecht und wir haben das Gefühl, Gott antwortet nicht. Vielleicht wünschen wir uns, dass Gott anders handelt, als wir es uns vorstellen. Dass er so handelt, wie wir es uns vorstellen, aber er tut es nicht. Entschuldigung. Und es ist wichtig, dass wir gerade in so einer Situation dann nicht wie das Volk reagieren und sagen, da irgendwie ist dieser Gott nicht so ein lieber Gott, nicht so ein netter Gott, wir wollen mit dem nicht mehr so viel zu tun haben, sondern im Gegenteil seine Gegenwart suchen. Ja, wenn eure Augen das sehen, das ist wichtig für uns. Wir dürfen wissen, auch aus diesem Vers, dass Gott unwandelbar ist und er ändert sich nicht und darauf können wir bauen. Nun kommen diese Botschaften. Es ist eine schwere Botschaft. Gott sagt, dass sie seinen Namen missachten und einen falschen Gottesdienst betreiben. Ab Kapitel 1, ab Vers 6. In dieser Botschaft klagt Gott durch Malachi die Priesterschaft an. Er spricht jetzt bewusst zu dieser Kaste, weil sie verantwortlich ist für den Gottesdienst. Dieser Gottesdienst wurde von ihnen schlecht ausgeführt und sie werden deshalb zur Rechenschaft gezogen. Wir lesen den 6. Vers. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich nun Herr, wo ist die Furcht vor mir? Spricht der Herr der Heerscharen zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Gott erwartet also, dass man seinen Namen ehrt und ihn fürchtet. Aber diese Priester, die machen das nicht. Die erfüllen diese Erwartung Gottes nicht. Die Priester, die gerade dadurch, dass sie dieses Amt hatten, inne hatten, sich besonders durch Heiligkeit und Liebe zu Gott auszeichnen sollten, sie haben das nicht erfüllt. Er sagt, Er vergleicht diese Beziehung wieder zu seinem Volk, diesem Bund, wie Vater und Sohn. Eine Zuneigung, eine Liebe. Oder auch wie ein Herr und ein Knecht. Respekt, Ehrfurcht, Ehrerbietung. Das findet er nicht. Er sagt, ihr seid dafür verantwortlich und ihr kommt diesem nicht nach. Im Buch Maleachi finden wir 24 Mal den Ausdruck, der hier auch gebraucht wird, Herr der Herrscharen. 24 Mal. 12 die Zahl der Vollständigkeit im Hebräischen und auch im Alten Testament vor allem sehr stark vorzufinden. Und hier kommt es doppelt so häufig vor. Und der Herr der Herrscharen, er betont hier seine Macht, seine Größe, seine Majestät. Und er sagt, ihr behandelt mich verächtlich. Im Hebräischen Adonai Zvaot. Wir kennen vielleicht der Herr Zebaot aus bestimmten Übersetzungen. Da kommt das vor. Adonai Zvaot. Er präsentiert sich als ein Kriegsherr, als König. Aber er wird nicht geehrt. Und das Volk widerspricht wieder. Im gleichen Vers. Womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Die Antwort der Priester ist wieder eine Gegenfrage, die von Uneinsichtigkeit und Unverständnis geprägt ist. Sie sind verblendet. Sie sagen, womit denn? Und Gott führt hier einen Beweis. Der ist etwas länger. Der geht bis ins zweite Kapitel, bis zum 9. Vers. Ich möchte das nicht alles ausführen, aber der 8. Vers, der ist wichtig, wenn wir den lesen. Und wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen daran haben oder dich freundlich beachten? Spricht der Herr, der Herrscher. Also diese Opfer, die die Priester dargebracht haben, die waren nicht geeignet dafür. Sie waren zeremoniell unrein, weil sie krankhaft waren. Sie waren fehlerhaft. Es waren blinde Tiere, kranke Tiere, irgendeine Krankheit. Sie waren vielleicht lahm. Und dieses Verhalten spiegelt dieses respektlose Verhalten der Priester Gott gegenüber. Das zeigt es. Sie haben nicht geopfert, wie sie sollten, haben dadurch den Gottesdienst entweiht und brachten den Fluch über sich. In diesen weiteren Versen, die ich nicht aufzählen werde, da werden noch andere Dinge aufgezählt. Die werde ich nicht lesen, aber da steht eben, Gott sagt, ihr sollt das Volk zur Gottesfurcht erziehen, dass sie mich ehren, indem ihr auf gute Opfertiere besteht. Ihr macht das nicht. Das Volk weicht vom Gesetz ab. Ihr seid dem Volk ein schlechtes Vorbild. Ihr legt das Wort falsch aus. Ihr seid parteiisch und fällt falsche Urteile. Ihr seht die Person an. All diese Dinge wirft er ihnen vor. Und dann sagt er, schließt doch bitte einfach den Tempel. Dann braucht ihr euch nicht diese Mühe zu machen. Eure Opfer sind mir nicht angenehm. Sie sind wertlos. Das lesen wir im Vers 10. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen. Und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Im 2. Kapitel am Anfang trauert Gott über die Zeit nach, wo er die Leviten, erwählt hat zu diesem Dienst an der Stiftshütte. Die Priester haben Gott würdig vertreten, haben das Volk immer wieder auf Gott ausgerichtet und er erinnert sie wieder an den Bund, an die Vertragsinhalte, immer wieder. Und was sagt er zu ihnen als Gerichtsbotschaft in Kapitel 2, Vers 2? Ich schleudere den Fluch gegen euch. Und noch heftiger im 3. Vers, ich will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste. Das sind harte Worte. Die feiern Feste, es läuft, ne? Läuft bei denen. Ja, so Gottesdienst und alles da und Opfer werden gebracht und Gott sagt, ich will diese Feste, das ist für mich wie Kot, ich will es euch ins Gesicht schleudern. Ist das nicht eine heftige Aussage? Ein vernichtendes Urteil. Aber Gott geht es eben nicht darum, dass einfach irgendwas läuft, dass der Gottesdienst so funktioniert, sondern dass der Mensch, der zu Gott kommt, um zu dienen, in einer würdigen, einer richtigen Haltung zu Gott kommt, in Ehrfurcht. Er fordert sie ein, er fordert die Liebe ein, die Zuneigung zu ihm. Und auch wir stehen in der Verantwortung, Gott die Ehre zu bringen und seinen Namen zu lieben. Er soll uns was wert sein. Er soll uns wichtig sein. Der 3. Vorwurf, der hier im Buch vorkommt, die nächste Botschaft ist, dass sie falsche Beziehungen führen und untreu sind. Ab dem 10. Vers finden wir das vor. Diese Botschaft richtet sich aber nicht an die Priester allein, sondern an das ganze Volk Israel. Dieser geistliche Niedergang im Volk, in der Priesterschaft, zeigt sich jetzt in der breiten Masse. Dieses Leben, das sie geführt haben, dieses respektlose Leben gegenüber Gott, zeigt sich jetzt auch untereinander. Thematisch geht es ja um die Treue Gottes und die Treue des Menschen oder eher seine Untreue. Und jetzt geht es um die Frage der Ehe. Maleachi spricht hier zwei Probleme an, die wir auch aus anderen Büchern kennen, von Nehemia und Esra, nämlich das Problem der Ehen mit nichtjüdischen Frauen, mit heidnischen Frauen, die Götzendienst betrieben, und Ehescheidungen unter den Juden. Gott sagt, ihr entheiligt mich durch euer unwürdiges und euer untreues Verhalten. In Vers 11 steht das geschrieben. Juda handelt treulos und einen Greuel verübt und verübt einen Greuel in Israel und Jerusalem. Juda hat treulos gehandelt und einen Greuel verübt in Israel und Jerusalem. Das Wort Greuel ist ein starkes Wort. Also es zeigt Gottes völlige Ablehnung und Abneigung, dass es ihm widerwärtig ist. Und diese Sünde bestand einmal, wie ich schon gesagt habe, in dieser Heirat dieser schönen ausländischen Frauen. Und diese Frauen waren für das Volk Gottes auch schon damals ein Fallstrick, ein Einfallstor für Sünde. Diese Frauen haben die jüdischen Männer verführt zum Götzendienst. Eine ganz berühmte Person, ein ganz berühmtes Beispiel dafür ist Salomo. Diese ausländischen Frauen, das steht ausdrücklich dort, haben ihn dazu verführt, auch diesen Götzendienst zu betreiben. So ein weiser Mann wie Salomo konnte da auch nicht widerstehen. Und Gott sagt, ihr weint und seufzt und bringt eure Opfer, aber dann wundert ihr euch, dass ich nicht euch hören will. Aber das Problem, was ihr habt, ist, dass ihr eben untreu seid, und solange ihr dieses Problem nicht behebt, kann ich eure Gebete und eure Weinen und Klagen nicht beantworten. Wie geht's denn weiter? Wir lesen ab Vers 14 bis 16. Und ihr fragt, warum? Weil der Herr Zeuge war zwischen dir und der Frau deiner Jugend, der du nun untreu geworden bist, obwohl sie deine Gefährtin und die Frau deines Bundes ist. Und hat er sie nicht eins gemacht? Ein Überrest des Geistes für ihn? Und wonach soll das eine trachten? Nach göttlichem Samen. So hütet euch denn in eurem Geist, und niemand werde der Frau seiner Jugend untreu. Denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Und dass man sein Gewand mit Frevel bedeckt, spricht der Herr, der Herrscher. Darum hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Schon Nehemia hatte zu seiner Zeit, als er nach Jerusalem kam, eine Strafrede gehalten gegen diese Mischehen. Und Gott sieht sich hier in diesem Vers, in diesem Text, als Zeuge einer Eheschließung und erinnert die Männer daran, dass sie nur eine Frau haben sollen und auch eben, dass diese beiden eben eins sind. Diesen Gedanken kennen wir schon aus dem ersten Buch Mose. Und er spricht hier überdeutlich in Vers 16, denn ich hasse die Ehescheidung. Und er warnt vor der Ehescheidung und sagt, hütet euch in eurem Geist und werdet nicht untreu. Das heißt, die Ehescheidung beginnt immer erst in Gedanken. Da oben fängt es an, und da sollen wir uns eben fürchten, oder in unserem Herzen, ja, bildlich gesprochen. In unserem Herzen fängt es an. Und interessant ist auch hier, wenn man, dieser Aufbau ist sehr, 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 sehr gleichmäßig, aber in diesem Abschnitt gibt es nicht diese Widerrede vom Menschen. Da ist nur ein Wort. Warum? Also man könnte es so interpretieren, dass Gott hier gar keine Widerrede duldet. Für ihn ist das eine ganz klare Sache. Also Israel hat den Bund mit Gott in vielerlei Hinsicht gebrochen. Die haben viele Dinge falsch getan, was den Opferdienst anging und andere Dinge. Aber auch den heiligen Ehebund haben sie gebrochen. Und das Volk sollte sich daher nicht wundern, dass Gott auch keinen Segen geben konnte. Wir haben hier mehrfach Treuebrüche. Auch für uns ist das eine wichtige Sache, dass wir uns einfach immer wieder das vor die Augen halten, dass der Ehebund für Gott etwas Besonderes ist. Er ist ein Abbild der Treue gegenüber seinem Volk und ist etwas Heiliges Die Ehe ist in Gottes Augen etwas sehr Wichtiges und Besonderes. Und das sollte auch uns einfach wichtig sein. Wir finden im Neuen Testament zwei Gebote, was die Ehe angeht, nämlich das Verbot, Nichtchristen zu heiraten. Ja, wir sollen nicht in dieses Joch uns einspannen lassen, und das auch das Verbot, dass wir uns scheiden lassen. Das ist ein generelles Verbot, das wir eben auch hoch achten sollten. Wir merken also, dass die Geschichte Israels, dieser geistliche Verfall, sich immer mehr sichtbar macht. Anfänglich bei den Priestern und immer mehr in der Gesellschaft. Und auch wir erkennen das natürlich auch in unserer Zeit, dass dieser Verfall sich deutlich macht in den Entscheidungen, die das Volk trifft, die unsere Mitmenschen treffen, dass sie eben so handeln, wie es Gott nicht gefällt. Also die Warnung ist einfach, wer die Beziehung zu Gott verliert, der kann auch langfristig seine Ehe ruinieren, weil irgendwo diese Basis einfach in Gefahr ist. Er kann sie ruinieren und oder schaden. Also ich sage nicht, dass jeder Mensch, der nicht Christ ist, dann automatisch eine schlechte Ehe hat. Aber diese Gefahr ist da. Wir können dieses Prinzip hier erkennen. Die nächste Botschaft ist ein Gericht Gottes. Wir lesen davon ab dem 17. Vers. Das ist ein Abschnitt, der bis zum 5. Vers im nächsten Kapitel läuft. Ich lese den 17. Vers. Malachi 2,17. Ihr habt dem Herrn Mühe gemacht mit euren Reden. Und ihr fragt noch, womit haben wir ihm denn Mühe gemacht? Damit, dass ihr sagt, jeder, der Böses tut, der ist gut in den Augen des Herrn. Und an solchen hat er wohlgefallen. Oder, wo ist der Gott des Gerichts? Wir sehen hier, wie wirklich bösartig die Menschen damals gedacht haben über Gott und schlecht über ihn gesprochen haben. Sie misstrauen ihm und die sprechen so richtig zynisch über ihn. Sie erwarteten von ihm, dass er da total den Segen gibt und die Völker um sie herum bestraft, wie es angekündigt war. Und sie sagen, weil er das nicht tut, weil er uns von den Persern nicht befreit, ist das ein böser Gott. Der ist einer, der uns gerne knechtet und das andere über uns herrschen. Und Gott antwortet ihnen nach ihrer Weise. Er sagt, ich werde einen Richter schicken, aber nicht um diese Nation zu bestrafen, sondern um euch zu bestrafen. Das lesen wir im 3. Kapitel, Vers 5. Und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr der Herrscher. Also bestraft werden hier, wie wir sehen, die Zauberer, die im Land Israel waren, obwohl das immer verboten war, unter Todesstrafe gestellt wurde, die Ehebrecher, von denen wir gehört haben, die Meineidigen, die falsche Eide geleistet haben, die Arbeiter übervorteilt haben, den Lohn nicht gezahlt haben oder gekürzt haben, die Witwen und Waisen ausgenutzt haben und auch das Recht des Fremdlings gebeugt haben. Und das, sagt er, ist, dass ihr mich nicht fürchtet. Aber dieser Abschnitt ist trotzdem interessant. Das ist eine schwere Botschaft, von der wir heute hören. Aber dieser Abschnitt ist trotzdem interessant. Im ersten Vers, wir gehen jetzt mal nochmal zurück im Sprung, heißt es, siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll. Und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen. Was für ein majestätisches Wort. Also da ist immer so eine Gerichtsbotschaft, immer wieder geht es darum, das sind schwere Anschuldigungen und schwere Urteile, die da gefällt werden von Gott. Und immer wieder sehen wir aber auch, dass Gott sein Volk liebt. So wie er diese ganze Gerichtsbotschaft eingeleitet hat durch diese Botschaft, dieses Bekenntnis der Liebe, sagt er, ich sende meinen Boten. Und dieser Bote ist, so sind sich die Ausleger, die Theologen einig, ist Johannes der Täufer. Hier wird schon mal so angedeutet, was später kommt. Und der Bote des Bundes, auch im gleichen Vers genannt, das ist Jesus Christus selbst. Also dieser Bote bereitet den Weg für eine besondere Person, eine wichtige Person, die kündigt sein Kommen an. Das war Johannes. Und Jesus ist derjenige, der dann auftritt, der Bote des Bundes, der verheißene Messias. Und wir stehen gerade in dieser Vorweihnachtszeit und es ist einfach schön, diesen Abschnitt zu lesen, wo wir sehen können, wie Gottes Ratschluss ist, wie er das geplant hat, wie er es ausgeführt hat, wie Gott ist in seinem Wesen. Gott ist nicht böse. So ein verstocktes Herz, das sagt Gott, Gott ist böse. Aber da verwechseln die Menschen Ursache und Wirkung. Ja? Das ist eben eine falsche Perspektive. Welche Liebe und Treue strahlt aus diesem Vers? Obwohl immer wieder Gericht angekündigt wird, sehen wir hier diese herrliche Botschaft schon so ein bisschen durchstrahlen. Und wir kommen zu diesem Vers, den auch ich vorgeschlagen habe für den heutigen Tag. Trotz der Gerichtsbotschaft sagt Gott in diesem am Ende, Vers 6, denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Israels, nicht zugrunde gegangen. Er hätte allen Grund, dieses Volk zu vernichten. Schon damals in der Wüste, wo Mose eintreten musste, damit er das Volk nicht vernichtet. Er sagt, ich bin unveränderlich. Ich habe was zugesagt und ich werde es erfüllen. Wir sehen hier Gottes Treue. Dieses Thema der Treue Gottes zieht sich durch das ganze Buch. Ein gewaltiger Trost für uns. Wie oft hatte das Volk Israel Gott enttäuscht, verraten? Wie oft haben auch wir das schon getan? Und in einem Lied heißt es, Gottes Liebe, sie ist ohne Grenzen. Und hier zeigt sich auch diese Treue Gottes und seine Beständigkeit. Im Neuen Testament wird dieser Gedanke wieder aufgegriffen, in 2. Timotheus Kapitel 2, Vers 13. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Was für eine gewaltige Zusage. Habt ihr nicht auch schon so Situationen im Leben erlebt, wo ihr gedacht habt, Gott kann mir nicht vergeben? Ich habe ihn schon so oft enttäuscht, dass nach menschlichem Maß, das ist einfach zu viel. Irgendwann ist so das Maß voll. Ja, wir haben manchmal unsere Grenze. Ne? So jetzt knallt's aber. Ne? Jetzt ist mein Maß voll. Bei Gott ist es anders. Auch wenn er straft, seine Liebe, die bleibt. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich nicht verleugnen. Und das ist eine starke Botschaft, die wir haben. Wie geht es denn weiter? Gott ruft sein Volk auf zur Umkehr. Ab Kapitel 3, Vers 6. Wir lesen den 7. Vers. Seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Heerscharen. Also das Volk und Gott sagt, ich bin mir bewusst, dass ihr immer ungehorsam seid. Immer. Seitdem ich euch berufen habe. In einer langen Tradition des Ungehorsams. Nur weil Gott noch geduldig ist, ist dieses Volk am Leben. Aber das Volk sieht seine Schuld nicht, ist uneinsichtig. Und er präzisiert seinen Vorwurf und sagt, ihr betrügt mich auch in der Frage des Zehnten und der Abgaben. In Vers 8. Das war nämlich auch Teil des Bundes zwischen Israel und Gott. Das Problem war, diese Abgaben waren gedacht für die Leviten, um ihre Versorgung sicherzustellen. Es war für die Feste gedacht und auch um die Armen und die Armen zu versorgen. Und das Volk war jetzt aber ungehorsam und Gott hat seinen Segen entzogen. Die Ernte ist schlecht ausgefallen. Und dann haben sich die Juden gedacht, ja gut, ich habe jetzt eh kein Geld, dann spare ich mir das mit dem Zehnten. Und so ist so ein Kreislauf entstanden, wo sie sich selbst geschadet haben. Ja, das führt zu materiellen Engpässen bei ihnen, dieser Ungehorsam. Und dann machen die einfach weiter und sagen, gut, dann sparen wir uns das. Menschlich nachvollziehbar, aber Gott sagt, dass ihm der Zehnte gehört, weil von ihm alles kommt. Das war auch schon im 3. Buch Mose von Gott gesagt worden. Mir gehört das alles. Ja, ihr schuldet mir diesen Teil. Also sie berauben sich des Segens, indem sie diesen Zehnten Gott vorenthalten. Ja, wie geht es weiter in diesem Buch? Im Vers 11 heißt es, ich lese ab Vers 10, total interessant, bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Das ist doch ein interessanter Vers. Gott macht hier ein Segensversprechen. Er sagt, ihr dürft mich prüfen, ihr könnt mich auf die Probe stellen. Normalerweise ist das ist wirklich eine Ausnahme in der Bibel, dass Gott das so sagt. Ihr könnt mich testen. Wenn ihr trotz eurer Not, die ihr erleidet durch euren Ungehorsam, den Zehnten gebt, ich werde euch mit Segen reich überschütten und die Nationen, die werden euch glücklich preisen. Vers 12. Alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen. Prüft mich und ich werde zeigen, dass ich treu bin. Also er verspricht gewaltigen Segen, wenn sie umkehren, wenn sie Buße tun und Gott den Zehnten geben. Und dann verheißt Gott ihnen reichen, reichen Segen, materiell, in jeglicher Hinsicht. Ihr habt ja, wir haben am Anfang gehört, was für Segnungen Gott dem Volk versprochen hat. Gibt es denn nun erst Parallelen zu uns, Anwendungen für uns heute? Durchaus. Im Neuen Testament finden wir das Prinzip des Gebens. Ja? Geben ist seliger denn Nehmen. Das sollte uns als Christen ja auch auszeichnen. Es fällt uns schon manchmal schwer, oder? Wenn wir ehrlich sind. Gerade wenn es so eng ist finanziell, so gebe ich da jetzt was noch mehr oder nicht? Bei mir war es immer so, wenn ich an dieser Ecke gespart habe, da habe ich am falschen Ende gespart. Irgendwie habe ich dann trotzdem komischerweise dadurch nichts gewonnen. Das war so meine Erfahrung. Ich bin dazu übergegangen und ich versuche es zumindest, zu sagen, Gott, deinen Teil kriegst du. Auch wenn ich dadurch Verlust habe oder in die Miesen gehe, ja, wenn ich vielleicht sogar mein Konto überziehe. Deinen Teil sollst du haben. Und ich denke, dass es Gott ja letztendlich nicht darum geht, dass wir irgendwie so einen centgenauen Betrag, so den Zehnten abrechnen. Ja, dann gibt's die Frage, geht's um Netto oder Brutto, ne? Das ist eine große Frage, ne? Gott geht es immer ums Herz. Wenn ich dann 500er so spende, aber widerwillig, so nach dem Motto, ja, ich muss ja eigentlich für die letzten Monate noch ein bisschen so abdrücken, dann ist das eben nicht von Herzen gegeben. Gott geht es nicht um diese Form, die wir hier immer, die Priester so gezeigt haben. Gott geht es immer ums Herz zuerst. Er möchte keine centgenaue Abrechnung, wie der an der Kasse bei Lidl, sondern er möchte, dass wir das von Herzen tun, gerne geben. Wir geben Gott und er sagt, prüft mich, ob ich nicht die Fenster des Himmels öffnen werde. Ihr habt es nicht mit irgendjemandem zu tun, sondern mit dem Herrn der Herrscharen. Kommen wir zur letzten Botschaft dieses Buches. Und das ist auch eine interessante Botschaft, ab Vers 13. Das Volk wird immer unverschämter. Die Israeliten behaupten in diesem Abschnitt nämlich, dass es gar nichts bringt, Gott zu dienen und seine Gebote zu halten. Sie preisen die Stolzen und die Gottlosen, die machen, was die wollen und dass sie Gott anscheinend sogar ungestraft davonkommen lässt. Wir sehen, dass das Volk die Gottlosigkeit begrüßt, gutheißt und die Gottesfurcht verachtet und schlecht redet. Ach, das ist alles unnötig. Gott reagiert eben so, dass er sagt, dass er einen Tag ankündigt, an dem er einen Unterschied machen wird zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Es ist hier die Rede vom Tag des Herrn, gerade vor allem in Vers 18 und 19. Es wird zwei Gruppen von Menschen geben, die unterschiedliche Behandlung erfahren werden. Es wird einmal die Gerechten geben oder die Treuen, die den Namen des Herrn fürchten und ihm dienen, dem Herrn. Was ist die Folge dessen, dieses Lebens? Ja, wir müssen immer in diesem Bündnisdenken sein, Segen und Fluch. Was ist die Folge oder das Ergebnis? Gott sagt hier in diesen Versen, ich möchte nicht alles aufzählen, dass Gott sie als sein Eigentum betrachtet. Die gehören zu mir. Mit denen möchte ich Gemeinschaft haben. Er sagt, dass er sie bei diesem Tag des Herrn verschonen wird, bei diesem Tag des Gerichts. Er bekennt sich zu ihnen, sagt, die gehören zu mir. Und er sagt, die Gottlosen, diese Untreuen, die so rotzfrech reden und die übermütig sind, sie werden, hier steht, brennen wie Stoppeln und Stroh. Und da steht auch, dieser Gedanke ist hier enthalten, dass sie mit der Wurzel herausgerissen werden aus dem Erdreich. Also sie werden völlig vernichtet. Im Vers 19 ist das angedeutet. Sie werden eine völlige Vernichtung erfahren. Der Hauptverständnisgedanke dieses Buches ist, ihr sprecht oder ihr meint. Das heißt, die Leute haben immer irgendeine Vorstellung gehabt. Die meinten, dass das richtig ist und haben das gesagt und haben das geäußert. Aber wie fatal ist dieses ihr sprecht oder ihr meint? Hier steht, dass sie und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Das ist Gottes Antwort an die Treuen und an die Untreuen. Wir haben von dieser Gegenüberstellung auch heute Morgen schon in der Lesung gehört, aus dem Psalm 36, da wurde auch darauf Bezug genommen. Wie geht es denn nun weiter oder was ist noch wichtig in diesem Kapitel? Wenn wir nochmal zurückspringen in den 16. Vers, den finde ich interessant. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten, gerade in dieser Gesellschaft der Gottlosigkeit. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben, für die, welche den Herrn fürchteten und seinen Namen hochachten. Warum schreibt Gott ein Gedächtnisbuch oder ein Gedenkbuch? Er leidet ja nicht an Amnesie, an Gedächtnisverlust. Das ist nochmal ein Bild zu zeigen, dass Gott eben nichts entgeht. Er zeigt, dass auch die ganz kleinen Dinge, vielleicht auch unsere Gedanken oder was wir im Privaten reden, dass es ihm wichtig ist. Ja, diese Gottgefälligen, diese treuen Menschen, die besprachen sich. Und Gott achtete darauf. Vielleicht haben sie sich ermutigt, sich einander Trost zugesprochen. Es wurde alles niedergeschrieben. Diese Dinge, die wir so schnell übersehen, die sind Gott wichtig. Das, was im Stillen passiert, wird bei Gott notiert. Wir hatten noch, wie ich schon gesagt hatte, heute diesen Psalm gehört, den ich auch sehr schön finde. Und da im 11. Vers, den möchte ich nochmal erinnern. An den möchte ich erinnern. Erweise deine Gnade auch weiterhin denen, die dich kennen, und deine Gerechtigkeit denen, die aufrichtigen Herzens sind. Und dieser Gedanke, der wird hier weitergeführt, am Ende des 3. Kapitels. Ja, also es wird ein Gedenkbuch geschrieben und am Ende gibt es so ein Happy End für die Gottesfürchtigen. Denn dort heißt es, und ich glaube, diesen Vers kennt ihr, ist ein bekannter Vers, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Habt ihr das schon mal gesehen? Auf YouTube gibt es manchmal so Videos, wo man Tiere sich anschaut oder so. Ich habe das mal gesehen. Also ich stehe ja nicht immer im Feld im Frühjahr, wenn dann die Tiere aufs Feld kommen. Ne? Aber das kann man sich da anschauen, das ist total cool. Wenn die haben ja im Winter haben die Tiere dann immer nur das Gleiche gegessen. Ne? Also gefressen, ja, weiß nicht, trockenes Heu oder so, Kraftfutter und so Zeug. Und dann, wenn die rausgelassen werden, also ein bisschen mal die Muskeln spielen lassen, sich mal bewegen, frische Luft, frisches Gras, diese Freude, die bei den Tieren so, dieses Bild gebraucht er für diesen Tag, der kommen wird, wo es sich eben auszahlt, gottesfürchtig zu leben. Dann kommt die große Belohnung. Das wird ein Triumph sein, ein Jubel der Gottesfürchtigen, ein gewaltiges Finale. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, es gibt auch so ein Lied, das heißt, die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Also wir als Christen haben schon so in unserem Leben Durststrecken und wo wir uns manchmal denken, irgendwie ist das Leben so mühsam, also es ist anstrengend und stressig und manchmal auch so im Glauben irgendwie komme ich nicht vorwärts, das ist irgendwie ein Krampf alles und, aber Gott sagt, bleib dran. Ne, auch ihr, die ihr meinen Namen fürchtet. Fürchten heißt nicht heute fürchten, nicht, also es ist ein Prozess natürlich, aber unser Leben, unsere Gestaltung, wie wir unser Leben ausgestalten, das ist wichtig. Wie geht's im Buch weiter? Am Ende dieses Buches, und es ist ja auch das Ende des Alten Testamentes, finden wir eben nochmal die Ermahnung Gottes an Israel, die Bestimmungen des Bundes einzuhalten, weil der Tag des Herrn kommen würde. Es wird nochmal kurz erwähnt die Rede, es geht nochmal kurz um Johannes den Täufer, der wird hier als Elia bezeichnet, weil er im Prinzip den Dienst Elias tat, den gleichen Dienst. Das Volk wird zur Umkehr wieder gerufen und Johannes der Täufer, wie wir schon gehört haben, er sollte ja das Volk auch vorbereiten auf das Kommen des Messias. Es dauerte nach Malachi noch 400 Jahre, bis Gott dann das nächste Kapitel aufgeschlagen hat, als dann der nächste Prophet kam. Diese letzten Verse in diesem Buch, auch am Ende des Alten Testamentes, sind so das Bindeglied zum Neuen. Ja, das ist hier so die Botschaft, das verbindet Altes und Neues Testament. Elia, der dann kommen wird, und er wird irgendwie noch, es ist nicht so ganz leicht zu deuten, aber wir sehen hier diesen Gedanken, dass Johannes der Täufer anknüpft zwischen Alten und Neuen Testament. Ich möchte noch mal kurz zusammenfassen über dieses Buch. Wir haben so einiges gehört. Malachi hatte eben diesen göttlichen Auftrag, dieses lau gewordene Volk, Gottes Volk aufzurütteln. Und wir sehen, was für Missstände es im Volk gab. Es gab diese Ehen mit heidnischen Partnern, diese Untreue beim Opfer, bei den Priestern, dass das Volk den Zehnten nicht gegeben hat, dass sie den Dienst verunehrt haben in verschiedenen Bereichen. Die Folge war so ein segensloses Leben. Gott konnte das Volk nicht segnen. So ein bloßer äußerlicher Gottesdienst führt letztendlich auch zum Gericht. Also ist das eigentlich sinnfrei, so einen Gottesdienst zu betreiben. Denn nicht jeder, der Herr, Herr sagt, ist Gott wohlgefällig. Das wissen wir aus der Schrift. Aber Gott sagt uns auch als Prinzip, dass Erneuerung immer möglich ist. Dass wir immer zurückkehren können. Er hatte auch diese Chance dem Volk Gottes, den Israeliten damals gegeben. Er erinnert an seine Liebe, die er zu seinem Volk hat. Und auch damals war es das Volk Israel, was immer diese Verheißungen bekommen. Auch wir haben diese Zusagen Gottes im Neuen Testament. Wir sollen uns auch, und das sagen die Verse, auf diesen Tag des Herrn, ohne jetzt ins Detail zu gehen, wir wissen aber, dass diese Gottesfürchtigkeit, ein gottesfürchtiges Leben sich auszahlt. Über allem aber strahlt in diesem Buch der Vers 6, den wir hier auch sehen und den ich abschließend lese. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht. Deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Inmitten all dieser Untreue, des Versagens, das ja auch eine Geschichte ist, die nicht einfach nur da ist, um zu sagen, ach die schlechten Juden, die schlechten Israeliten, wie untreu die sind, das ist ein Bild für uns. Wir sollen daran lernen, wie wir Menschen sind, aber auch sehen und erkennen, wie Gott ist. Und er ist eben so anders als wir. Er ist treu. Und auch wenn er uns bestraft, tut er es nicht, weil er sich daran freut, weil uns einen auswischen möchte, sondern weil er möchte, dass wir eine Korrektur vornehmen in unserem Leben, dass wir auf ihn ausgerichtet sind und dass wir dieses Ziel erreichen, dass wir diesen Weg zu Ende gehen, den wir auch als Christen angefangen haben, und dass auch für uns diese Sonne der Gerechtigkeit aufgehen kann. Ja, möge der Herr uns auch im Nachdenken über dieses wunderbare Buch segnen. Ich denke, wir machen jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft. Wer gerne ein Gebet sprechen möchte, darf das tun. Ich schließe dann ab. Amen.